온다.
기온다.
온다.
기온다.
온다.
기온다.
스티멘 aus Lateinamerika.
Voces de América Latina.
Hallo und willkommen zum Onda Info 485. Heute mit einem Beitrag zum vorerst geplatzten Plebiszit über eine neue Verfassung in Chile. Danach geht es nach Zentralamerika. Dort wurden mit den USA fragwürdige Abkommen zu sicheren Drittstaaten abgeschlossen. Da zurzeit alles irgendwie mit der Corona-Krise zusammenhängt, kommen wir auch an diesem Thema wieder nicht vorbei. Apropos Corona. Die Pandemie greift in Lateinamerika noch immer weiter um sich. In Argentinien protestierte medizinisches Personal, denn die Infektionszahlen dieser Berufsgruppen sind in den vergangenen Wochen dramatisch angestiegen und gelten nun als höchste weltweit, gemessen am Anteil der infizierten Bevölkerung. Dies ist eine Folge des jahrelangen Aushöhlungsprozesses im Gesundheitswesen. Und auch in Brasilien steigen die Todeszahlen durch Covid-19 dramatisch an und liegen bei über 6.000, Stand Anfang Mai. Präsident Bolsonaro steht aufgrund seines schlechten Krisenmanagements in der Kritik. Trotzdem ist unklar, ob ein Amtsenthebungsverfahren derzeit erfolgreich sein könnte. Eine interessante und informative halbe Stunde wünscht das Team von Onda Info. Aus Venezuela hören wir zurzeit nur wenig. Umso mehr freuen wir uns, dass uns Milada, die in Caracas lebt, berichtet, wie im Moment die Lebensrealität bei ihr im Barrio Lidice und in Venezuela allgemein aussieht.
Hallo, Milada hier aus Caracas. Ich lebe zurzeit in Lidice und das ist ein Barrio im Westen der Stadt. Im deutlich reicheren Osten sieht der Alltag mit Sicherheit anders aus. Da war ich aber nicht mehr seit Mitte März, als die Ausgangssperre verhängt wurde. Deshalb kann ich eigentlich nur was zur Situation hier in der Nähe erzählen. Auf der Straße gilt Mundschutzpflicht. Der Großteil hier trägt die Masken, aber nur, wenn die Polizei gerade in der Nähe ist. Das ist so meine Beobachtung. Sonst ist die Polizei schon stark präsent und versucht, die Leute in ihre Häuser zu schicken und auch dafür zu sorgen, dass die vielen kleinen Geschäfte im Barrio auch wirklich um 14 Uhr zumachen. Das allerdings konsequent durchzusetzen, funktioniert nicht wirklich, weil die Polizei so gut wie nie in das verwinkelte Netz der Gassen und Treppen sozusagen tiefer in den Barrio reingeht. Von menschenleeren Straßen kann also zumindest in den Barrios nicht die Rede sein. Eher ganz im Gegenteil. Die Leute verbringen allein schon durch das Anstellen in den extrem langen Schlangen vor den Geschäften mehr Zeit als sonst, würde ich sagen, außerhalb von zu Hause. Setzen sich auch immer mehr Familien mit so improvisierten Verkaufstischen vor ihre Häuser und versuchen so zumindest etwas Geld in ihre Haushaltskasse zu kriegen. Ansonsten sieht man viele Gruppen von hauptsächlich jungen Männern und Kindern, die sich die Zeit mit Wettkämpfen im Drachen steigen lassen vertreiben. Dabei werden so scharfe Klingen an den Drachen befestigt, um damit andere Drachen vom Himmel zu holen. Man muss dazu sagen, dass die Menschen hier natürlich mittlerweile echt krisenerprobt sind und das Ganze mit Fassung tragen. Zumal auch vor dem Ausbruch des Coronavirus der Mindestlohn lange nicht ausreichte, um eine einzelne Person zu ernähren, ganz zu schweigen von einer ganzen Familie. Dazu kommen die Preise der Grundnahrungsmittel, die sind in den letzten Wochen echt nochmal um einiges stärker als sonst gestiegen. Etwas zu essen auf dem Tisch zu haben wäre ohne die Lebensmittelkiste von der Regierung auch für die meisten nicht denkbar. Trotz der Lebensmittelkiste sind natürlich viele Menschen unterernährt und die medizinische Grundversorgung konnte auch schon vor der Corona-Krise nicht gewährleistet werden. Es gibt in ganz Venezuela, so heißt es, nur 40 Intensivbetten. Außerdem haben fast alle Haushalte Probleme mit der Wasserversorgung. In meiner Nachbarschaft war das so, vor der Krise hatten wir alle 4 bis 5 Tage Wasser. Momentan gibt es eher alle 10 Tage mal Wasser für ein paar Stunden. Andere Barrios sind noch schlechter dran. Im Großen und Ganzen hat sich also die Situation in nahezu allen Bereichen mit der Pandemie noch zusätzlich verschärft. Dazu gehören zum Beispiel die Versorgungsengpässe, die Hyperinflation des Bolívares, die Spekulation mit Grundnahrungsmitteln, Benzinknappheit, das Bildungssystem. aber auch die vielen Menschen, die das Land verlassen haben und nun versuchen, wieder nach Venezuela zurückzukehren, um zumindest ein Dach über dem Kopf zu haben, ohne Miete zahlen zu müssen, sind extrem prekären Verhältnissen ausgesetzt. Für mich persönlich ist vor allem die Vorstellung, die Ansteckungskurve könnte sich hier ähnlich wie in Deutschland oder auch in Ecuador entwickeln, unter diesen Gegebenheiten natürlich doppelt beängstigend. Trotzdem wird die Pandemie von den PolitikerInnen in allererster Linie zu Propagandazwecken genutzt. Über das Virus an sich wird echt wenig aufgeklärt. Getestet wird meines Wissens nach auch so gut wie gar nicht. Außerdem wird der Regierung von unabhängigen Medien immer wieder vorgeworfen, neue Infektionen zu verschleiern.
Mi país, ¿cómo está en la mierda? Tanta gente que muere de pobreza. Vivimos sobre una mina de oro y los de arriba dicen que no es más que lodo. En 8 años, como con 10 presidentes, o somos muy valientes, o somos muy dementes, o son esos imbéciles que dicen que nos gobiernan, o somos tan ingenuos que dejamos que nos mientan. Son los mismos que creo que se reciclan. Son las mismas mañas que nos aplican y nos dejamos engañar, nos dejamos ver las huevas. ¿Hasta cuando, hijo de putas, ya queremos gente nueva?
In Ecuador spitzt sich die Corona-Krise weiter zu. Bilder aus Guayaquil von Toten auf den Straßen wurden zum Sinnbild der Pandemie in dem Andenstaat. Wie viele im gesamten Land erkrankt sind, ist indes unklar, weil es zu wenig Testkapazitäten gibt. Bereits im April sind laut offiziellen Angaben mehr als 1600 Personen an Covid-19 gestorben. Und mitten in der Corona-Krise ereignete sich Anfang April im Amazonastiefland ein Erdölunfall. Das Ausmaß ist bisher kaum abzusehen. 120.000 Personen sollen laut Menschenrechtsorganisationen betroffen sein. Offiziellen Angaben zufolge sind 15.000 Barrel Öl ausgelaufen, was für Ecuador den größten Erdölunfall seit 15 Jahren bedeuten würde. Allerdings zweifeln Betroffene die offiziellen Zahlen an. Die AnrainerInnen an den Flüssen Coca und Napo berichten von schweren Kontaminationen und forderten von Regierung und Unternehmen umfassende Hilfen und eine transparente Aufklärung der Katastrophe. Bisher ist nicht geklärt, wie es genau zu dem Unfall kommen konnte. Doch die leckgelaufene Ölpipeline verläuft durch ökologisch und seismisch sensible Gebiete. Aktive Vulkane befinden sich in der Nähe. BeobachterInnen vermuten einen Zusammenhang des Unfalls mit einem Wasserkraftwerk, das sich wenige Kilometer flussaufwärts des Rio Coca befindet.
Cacerolazo no son 30 pesos, son 30 años la constitución y los perdonas con puño y cuchara frente al aparato y a todo el estado. Cacerolazo que escucha vecino, aumenta a la vecina y a la barricada de gasolina con tapa con olla frente a los payasos. Llegó la revuelta y el cacerolazo.
Eigentlich sollte Ende April in Chile ein Plebiszit über die neue Verfassung stattfinden. Wegen der Corona-Krise wurde es auf Ende Oktober verschoben. Zwar ist die Protestbewegung aufgrund der Pandemie im Moment nicht so massiv auf den Straßen wie noch wenige Monate zuvor, die Hoffnung auf einen grundlegenden politischen und gesellschaftlichen Wandel ist aber weiter da. Auch bei der chilenischen Diaspora in Berlin.
4, 5, 6, 7, 8.
im Dezember 2019 in Berlin. An einem kalten Sonntagnachmittag sind um die 100 Chileninnen und Chilenen gekommen, um am Neuköllner Hermannplatz ihre Stimme abzugeben. Ein Pappkarton mit Schlitz dient als Wahlurne, auf einem Tisch stehen Thermoskannen mit heißen Getränken. Hier findet heute keine reguläre Wahl statt, sondern eine unverbindliche Bürgerbefragung. Und doch ist sie für die hier lebenden Chileninnen und Chilenen enorm wichtig. Denn es ist der erste Schritt auf dem langen Weg zu einer neuen Verfassung. Ein paar Monate ist das jetzt her und die Welt ist eine andere. Am 26. April sollte in Chile eigentlich ein verbindliches Plebiszit stattfinden und die Bevölkerung darüber abstimmen, ob ihr Land eine neue Verfassung bekommt und wie das Gremium zusammengesetzt sein soll, das diese formuliert. So war es im Abkommen für den sozialen Frieden und eine neue Verfassung beschlossen worden. Doch daraus wird nun erstmal nichts. Aufgrund des Corona-bedingten Lockdowns hat die Regierung den Termin für das Plebiszit auf den 25. Oktober verschoben. So bleibt die unverbindliche Bürgerbefragung vom Dezember bisher die einzige institutionalisierte Erhebung, in der die chilenische Bevölkerung ihre Meinung zu dieser Frage abgeben konnte. Auch für die Chileninnen und Chilenen in Deutschland.
113, 114.
Y es el último. 115 Stimmen werden an diesem Sonntag abgegeben. Und für die, die heute nicht kommen können, läuft bis zum nächsten Tag eine Online-Abstimmung. Organisiert wird die Befragung vom Cabildo Berlin, einer Bürger- oder Nachbarschaftsversammlung von Chileninnen und Chilenen in Berlin, die die Protestbewegung in Chile unterstützen. Seit Oktober vergangenen Jahres haben sie in Berlin über die Proteste in Chile informiert, Konzerte und Ausstellungen organisiert und Spenden zur Unterstützung der bei den Polizeieinsätzen Verletzten gesammelt. Daniela Mondaca ist in der Gruppe aktiv.
In Chile haben die Kommunen diese Bürgerbefragung angesetzt. Sie wollen damit herausfinden, wie die Menschen sich den Weg zu einer neuen Verfassung vorstellen. Die Befragung, die wir hier abhalten, verstehen wir als Teil dieses Abstimmungsprozesses. Viele Chileninnen und Chilenen, die im Ausland leben, wollen von ihrem Wahlrecht Gebrauch machen.
Über 90% der Teilnehmenden in Chile haben schließlich für eine neue Verfassung gestimmt. Die überwiegende Mehrheit hat sich auch dafür ausgesprochen, alle Mitglieder einer verfassungsgebenden Versammlung extra dafür zu wählen, also nicht mit bereits im Kongress vertretenen Abgeordneten zu besetzen.
Hasta ahora no es tan democrático la participación de quienes están autorizados a participar de la redacción de la Constitución.
Bis heute gibt es keine Regelung für eine demokratische Beteiligung. Die soziale Bewegung fordert allerdings, dass die Mitglieder eines verfassungsgebenden Gremiums von der Bevölkerung gewählt werden und Menschen aus der Bewegung direkt beteiligt werden sollen.
Sagt Mauricio Tapia, ebenfalls aktiv beim Cabildo Berlin. Im Kern geht es bei dieser zentralen Frage immer um Teilhabe. Wie können Menschen aus der Protestbewegung, die nicht parteipolitisch organisiert sind, ihre Positionen einbringen? In Chile ist das Misstrauen gegenüber den etablierten Parteien von rechts bis links sehr groß. Viele Menschen fürchten, es könnte zu einer parteipolitisch zwischen Abgeordneten und Experten ausgehandelten neuen Verfassung kommen, ohne Veränderungen in den grundlegenden Fragen. Dass eine zukünftige verfassungsgebende Versammlung je zur Hälfte mit Männern und Frauen besetzt werden soll, hat der chilenische Kongress inzwischen beschlossen. Die Protestbewegung fordert darüber hinaus, einen bestimmten Anteil der Plätze für indigene Völker, die schwul-lesbische und Queer-Community oder auch Menschen mit Behinderungen zu reservieren. Und sie drängt auf soziale Veränderungen.
Garantizar el derecho y acceso a la educación pública, gratuita y de calidad.
Einführung eines funktionierenden öffentlichen Bildungssystems. Renten- und Gesundheitsversorgung für alle, Zugang zu Wasser als Grundrecht und ein würdiger Mindestlohn.
Daniela zählt einige der Forderungen auf, die Millionen von Menschen in Chile seit Oktober 2019 immer wieder auf die Straße getragen haben. Die Protestbewegung unter dem Namen Chile Despertó, also Chile ist aufgewacht, hat sich an einer Fahrpreiserhöhung im öffentlichen Nahverkehr entzündet. Doch dahinter steht eine viel größere Unzufriedenheit und soziale Not. Denn die öffentliche Daseinsvorsorge in Chile ist weitgehend privatisiert.
Nicht nur die Bildung ist in Chile privatisiert, sondern jeder Fleck dieses Landes. Jetzt werden Wasserquellen, Berge, einfach alles verkauft.
Sagt Vivian Modaga. Die Literaturwissenschaftlerin lebt seit fast 20 Jahren in Berlin, arbeitet als Lehrerin, malt und schreibt. Nach dem Putsch 1973 hatten Ökonomen aus der Schule der Chicago Boys in Chile ein neoliberales Wirtschaftsmodell eingeführt. Und in der 1980, also noch in Zeiten der Diktatur, geschriebenen und bis heute gültigen Verfassung, wird das Recht auf Privateigentum, zum Beispiel an Wasserquellen und dem Zugriff darauf, garantiert.
La única manera de lograr los cambios básicos, fundamentales a los que estamos optando.
Der einzige Weg, grundlegende Veränderungen umzusetzen, führt über eine neue Verfassung und über einen ehrlichen Wandel, in dem die Vorschläge der Bevölkerung gehört werden.
Un cambio constitucional que escuche las opiniones, las propuestas del pueblo.
Doch der Weg dahin ist noch lang. Wenn das nun verschobene Plebiszit im Oktober stattfindet, kann ein halbes Jahr später die verfassungsgebende Versammlung gewählt und in den darauffolgenden 9 Monaten die Verfassung geschrieben werden. Mit oder ohne Corona eine langwierige Angelegenheit. Kann darüber die ganze Mobilisierung im Sande verlaufen? Mauricio vom Berliner Cabildo glaubt das nicht.
Algo que ha distinguido las movilizaciones desde octubre hasta la fecha ha sido la transversalidad.
Das Besondere an der aktuellen Bewegung ist, dass sehr viele Menschen aus verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen langfristig und ausdauernd daran beteiligt sind. Wir wissen, dass wir eine jahrelange Aufgabe vor uns haben. Aber wir sehen, dass viele soziale Akteure sich dafür verantwortlich fühlen und diese Mobilisierung tragen. Das gibt uns eine gewisse Gelassenheit. Es wird verschiedene Phasen geben und es können viele unvorhersehbare Dinge passieren. Dann werden sich vielleicht die Ausdrucksformen der Bewegung ändern. Außer den großen Demonstrationen gibt es zum Beispiel auch viele kulturelle Aktivitäten. Was zählt, ist, dass wir die Mobilisierung für sehr lange Zeit aufrechterhalten.
Mit der Corona-Pandemie ist nun eine unvorhersehbare Entwicklung eingetreten. In Santiago hat die Bewegung die großen Demos von sich aus von einem Tag auf den anderen ausgesetzt, um die Menschen zu schützen. Inzwischen gibt es einzelne Kundgebungen mit wenigen Menschen, die viel Abstand zueinander halten. In Berlin, wo seit Oktober 2019 regelmäßig Solidaritätskundgebungen stattgefunden hatten, konzentrieren sich die Aktivitäten des Cabildo momentan auf Online-Initiativen. Digitale Kommunikation und Vernetzung werden ausgebaut, Online-Diskussionen zur Situation in Chile organisiert, Videos und Podcasts erstellt. Die Bewegung bereitet sich auf das vor, was noch kommen wird. Denn dafür braucht sie einen langen Atem.
Die Die Corona-Pandemie bestimmt seit Wochen auch in Europa den öffentlichen Diskurs. Ausgehend von einem Wir, das spätestens an den europäischen Außengrenzen aufhört. Für Geflüchtete sind die Grenzen undurchdringbarer denn je. Die todbringende Barriere des Mittelmeers, aber auch neue, teils unsichtbare Grenzen in Mittelamerika. Gegenüber der kontinuierlich angestiegenen Migrationsbewegung aus den mittelamerikanischen Ländern schloss US-Präsident Trump schon vor der Pandemie Abkommen mit Mexiko, Guatemala, El Salvador und Honduras, um die MigrantInnen von der US-Grenze fernzuhalten.
Quizás haya que volver a un acorde o a tres.
Hasta finales.
Bis Ende Februar 2020 wurden mehr als 700 Asylantragsteller aus den USA nach Guatemala abgeschoben. Die meisten von ihnen waren Honduraner und Salvadorianer.
Die Honduranerin Carla Rivas ist Mitarbeiterin der Forschungs- und Bildungsorganisation ERIC. Sie koordiniert innerhalb des Jesuitenordens das Netzwerk für MigrantInnen in Mittelamerika.
Nur 3% der Menschen, die aus den USA nach Guatemala verbracht wurden, blieben dort, um Asyl zu beantragen. Der Rest der Menschen kehrte in ihre Herkunftsländer zurück, nach Honduras und El Salvador.
Grundlage für diese Überstellung mittelamerikanischer Asylsuchender aus den USA sind Asylkooperationsabkommen, kurz ACA, die die USA seit Sommer 2019 nacheinander zunächst mit Guatemala, dann mit El Salvador und zuletzt mit Honduras abgeschlossen hat. Mithilfe dieser Asylkooperationsabkommen sollen die drei mittelamerikanischen Länder als sichere Drittstaaten für Asylsuchende fungieren. Migrantinnen, die auf dem Weg in die USA Guatemala durchqueren, sollen demnach dort ihren Asylantrag stellen. Wer dies nicht macht, kann dorthin zurückgeschickt werden.
Guatemala ist kein Land, das Migranten mehr Sicherheit bieten könnte, als wenn sie nach Honduras zurückkehrten. Daher versuchen sie, dorthin zurückzukehren und an einen Ort zu ziehen, der nicht zu ihrer Gemeinde gehört, in der sie besonders gefährdet sind.
Doch damit verändert sich ihre Situation wieder grundsätzlich, so Carla Rivas.
Honduraner und Salvadorianer, die um freiwillige Rückkehr in ihre Länder bitten, verlieren faktisch die Möglichkeit, das Asylverfahren zu beginnen.
A nation without borders is not a nation. Beginning today, the United States of America gets back control of its borders, gets back its borders.
Eines der zentralen Wahlkampfversprechen von Donald Trump war der Bau einer Mauer an der gut 3100 Kilometer langen Grenze zu Mexiko. Groß und schön sollte sie werden, so sein Versprechen. Doch statt einem großen Bauwerk, dessen Realisierung weltweit angezweifelt und auch innerhalb der USA stark kritisiert wurde, suchte Trump eine für die USA deutlich kostengünstigere Variante.
Der Präsident der Vereinigten Staaten versprach eine härtere Einwanderungspolitik. Er versprach eine Mauer. Paradoxerweise wurde diese Mauer aus Stein und Beton von ihm noch nicht gebaut. Dafür schuf er sie unsichtbar, virtuell, aber letztendlich mit der Wirkung einer Mauer. Mitgewirkt haben dabei die Präsidenten von Mexiko, Guatemala, El Salvador und Honduras und deren Regierungen.
Der honduranische Anwalt Daniel Antonio Flores Lanza arbeitet bei der Stiftung für Gerechtigkeit. Die regionale Organisation mit Hauptsitz in Mexiko arbeitet eng mit Menschenrechts- und MigrantInnenorganisationen zusammen.
Wir sind eine absolut schwache, absolut gespaltene Region, in der Mexiko bedauerlicherweise nicht die Führungsrolle einnahm, die es hätte einnehmen können, gegenüber der zentralamerikanischen Präsidenten und, noch wichtiger, gegenüber Präsident Trump. In Zentralamerika sind unsere Präsidenten nicht einmal in der Lage, miteinander zu reden und klar zu benennen, dass die US-Regierung Druck auf uns ausübt. Würden wir uns als Region zusammenschließen und einen regionalen Vertrag aushandeln, könnten wir dadurch für unsere Institutionen, für unsere Bürger und für die Ausländer viel bessere Bedingungen aushandeln. So lässt es uns wie kleine Kolonien aussehen, die nicht einmal dialogfähig sind und sich zusammenschließen, um regionale Positionen gegenüber Partnern wie den Nordamerikanern einzunehmen.
Entre comillas, como los estadounidenses.
Y Estados Unidos y Honduras firmaron este miércoles un acuerdo sobre el asilo temporal para migrantes extranjeros. Veamos.
Honduras hat das Abkommen im September 2019 als letztes der Länder des Triángulo Norte, des nördlichen Dreiecks der Länder Guatemala, El Salvador und Honduras unterschrieben.
Die honduranische Regierung unterzeichnet ein angebliches Abkommen zum Schutz für Bürger, die aus ihren Ländern fliehen, um anderswo Schutz zu suchen. Eine absolut paradoxe Geschichte, denn Honduras ist aktuell das Land, das die größte Anzahl Asylsuchender in Mexiko und in den Vereinigten Staaten stellt.
Neben dem sicheren Drittstaatenabkommen wurden noch weitere Abkommen unterzeichnet, zum Beispiel für Expressabschiebungen aus den USA. Sie vereinfachen die Abschiebung von HonduranerInnen, die ohne Papiere in den Vereinigten Staaten aufgegriffen wurden.
Normalerweise erfolgte die Abschiebung mit vorheriger Identifizierung durch die honduranische Regierung auf US-Territorium. Das Abkommen erlaubt eine schnelle Abschiebung mit vereinfachter Identifizierung ohne vorherige Bestätigung durch die honduranische Regierung.
Del barro de tu lugar. Quizás para no olvidar.
Das Abkommen zur sicheren Drittstaatenregelung sollte im März 2020 in Kraft treten. Doch dazu kam es erstmal nicht, da die Corona-Pandemie auch Honduras erreichte, beschreibt Carla Rivas vom mittelamerikanischen Migrationsnetzwerk.
Todo.
Seit Anfang März hat alles damit zu tun gehabt, diese Gesundheitskrise zu verstehen, darüber zu informieren und zu versuchen, darauf zu reagieren. Und so kamen im Rahmen des Abkommens mit den USA bisher keine Personen nach Honduras. Welche Rolle spielt also dieses Abkommen heute? Keine, weil die Grenzen geschlossen sind.
Seit dem 16. März herrscht der Ausnahmezustand in Honduras mit streng kontrollierter Ausgangssperre. Eine fatale Situation in diesem Land, das von Korruption und Gewalt gezeichnet ist, dessen Präsident Juan Orlando Hernández für seine Kandidatur 2013 die Kassen der staatlichen Gesundheitsbehörde geleert hat und dann 2017 verfassungswidrig ein zweites Mal das Präsidentenamt übernommen hat und dem direkte Verwicklungen in die Drogengeschäfte seines in den USA verurteilten Bruders nachgesagt werden.
Seit Wochen haben wir Ausgangssperre, das heißt, die verfassungsmäßigen Garantien sind ausgesetzt. Dazu kommt die obligatorische Quarantäne. Und dennoch kommen jede Woche Abschiebeflüge an.
Die dafür normalerweise zuständigen Aufnahmezentren, organisiert von den Frauen des Calabrini-Ordens, sind aktuell geschlossen und es gibt nur ein Notprogramm der Regierung für die Aufnahme der Abgeschobenen. Über das Notprogramm ist wenig bekannt, berichtet Carla Rivas, Koordinatorin des Netzwerks für MigrantInnen.
Es gibt keinen öffentlichen Verfahrensplan. Was wir über das Verfahren wissen, haben uns MigrantInnen erzählt. Hat ein abgeschobener Migrant Fieber, wird er von der Gruppe isoliert und an einen Ort unter Quarantäne gesetzt, der vor der Krise ein Parkplatz für Frachttransporte war.
Ausgangssperre heißt auch, dass es keine innerstädtischen oder über Landtransporte gibt. Für die Abgeschobenen gibt es ein paar wenige von der Regierung organisierte Fahrten. Den Rest legen die meisten zu Fuß zurück. Dass die Abschiebungen in dieser Zeit überhaupt weitergehen können, empört Carla Rivas. Sie erzählt beispielhaft von einem dieser Flüge Ende März.
Aus Alexandria in den USA mit Abgeschobenen, ohne irgendwelche Sicherheitsmaßnahmen. Die Erklärung vom Honduranischen Institut für Migration zum Schutz vor Ausweitung der Pandemie widerspricht sich massiv selbst mit der Erlaubnis zu Rückführungsflügen von HonduranerInnen, die bereits seit mehreren Monaten in den Vereinigten Staaten inhaftiert waren.
Quizás es el lugar que hoy nos toca luchar.
Das war das Onda-Info für diese Woche. Musik kam diesmal von Ayahuasca aus Ecuador und Ana Tijoux aus Chile. Bleibt gesund und munter und bis in zwei Wochen zum nächsten Onda-Info.
Für diese Sendung verwenden wir Berichte von freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen aus Lateinamerika.
Weitere Beiträge und Texte von Ponal findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenpool Lateinamerika www.npla.de.